Silicon Weekly. Der Tech-Podcast mit den wichtigsten News der Woche. Für dich eingeordnet von Elli, Stella und Kaspar.
Ein wunderschönes und herzliches Hallo hier zu Silicon Weekly. Ich bin Kaspar und heute mit mir am Mikrofon ist Stella. Hallo Stella.
Hallo, aber wir sind ja nicht zusammen an einem Mikrofon, sondern
nein, das stimmt.
Wie immer remote und jeder hat sein eigenes Mikrofon.
Richtig, pro Person. Jeder nur ein Mikro, um mal quasi.
Und einer fehlt auch noch.
Eine Person fehlt noch, genau. Liebe Grüße an Elli, die ist heute leider nicht dabei. Die hat Besseres vor. Das klang jetzt so traurig. Nein, die hat sich heute mal freigenommen. Das darf sie auch. Nächste Woche ist sie wieder mit dabei.
Kaspar, ich finde das gut, dass du sagst, das darf sie auch.
Nein, also. Wir machen das ja immer noch. Wir sind ja auch unter anderem zum Dritt, damit man sich mal rausziehen kann und wichtige andere Termine wahrnehmen kann. Deswegen machen wir das ja zu dritt. Wenn zwei ausfallen, dann wird's schwierig. Wir hatten hier auch schon mal Krankmeldungen, dass wir alle drei irgendwie krank lagen. Dann muss eine Sendung mal ausfallen. Aber zum Glück, klopfen wir auf Holz, sind wir da ja echt, wir kriegen das gut hin, dass wir da hier durchziehen und einmal die Woche für euch da sind. Was haben wir heute für euch mitgebracht? Es gibt Gehacktes, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt.
Ja.
Es wird keine Essensepisode, sondern wir reden über gehackte Staubsaugerroboter. Die werden uns im WTF begleiten. Wir haben ein kleines Update dabei rund um den Bieterstreit. Da hatten wir eine Episode zu mit dem Input, da kommen wir gleich noch zu. Und wir haben diesmal eine Newsflash-Episode für euch. Das heißt, wir haben kein Input-Thema, wo wir uns ganz tief mit etwas auseinandersetzen, sondern wir haben diesmal drei News euch mitgebracht, die alle drei so sind, dass wir sie euch vorstellen wollten. Deswegen gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche wieder ein Input. Und in der guten Nachricht geht es diesmal um ein ganz anderes Thema, nämlich um den Verbraucherschutz. Dazu dann aber am Ende der Sendung mehr. Ja, wir fangen am besten mit den Updates an und da frage ich dich gleich nach dem Jingle, Stella, worum es geht und was mit Paramount und Netflix und den ganzen Sachen ist.
Update.
Ich finde das auch gut, wie du das gerade angekündigt hast. So hast du ganz nüchtern, ja, Stella, und dann frage ich dich gleich, was da so ist.
Ja, Stella, übrigens, was ist denn da?
Vielleicht vorab ein Service-Hinweis. Ihr könnt natürlich auch immer, wenn ihr euch vielleicht jetzt ein bestimmter Teil nicht interessiert, zum Beispiel Gehacktes, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber in Ordnung, dann könnt ihr auch einfach die Kapitelmarken nutzen und dann eben genau dazu springen, vielleicht auch zur guten Nachricht, wenn ihr mit der lieber einsteigen wollt. Aber ich möchte euch jetzt erzählen, was denn mit den Warner Bros. Beziehungsweise mit Warner Bros. Discovery. Ich weiß nicht, Kaspar, ob du sie auch bekommen hast. Ich habe sie damals bekommen und zwar eine E-Mail, in der Netflix seinen KundInnen ankündigte, welche Filme sie bald sehen können. Ich weiß, mir wurde gesagt, ich könne mich unter anderem auf DC und Harry Potter freuen.
Netflix hat uns allen Kunden oder ich glaube den meisten Kundinnen und Kunden eine Mail geschickt, so nach dem Motto, ha, wir übernehmen jetzt Warner Brothers und das war vielleicht ein bisschen vorauseilend, ne? Stella, Netflix hat sich das jetzt anders überlegt, oder?
Genau, es ist nämlich so, sie waren da, man könnte sagen, in freudiger Erwartung und haben sich etwas zu früh gefreut auf die Übernahme vom Konzern Warner Brothers Discovery oder Warner Bros. Discovery, wie es korrekterweise heißt. Und dazu gehört eben unter anderem sowas wie Harry Potter, die Reihen oder auch die SuperheldInnen des DC-Universums. Das ist unter anderem damit dabei.
Aber wieso haben sie sich zu früh gefreut? Weil eigentlich wollten sie es ja übernehmen. Es stand auch nur so eine Summe im Raum und sie fühlten sich ja siegessicher. Aber da war ja noch jemand anderes, ne?
Da war jemand anders und dieser andere, der heißt Paramount, Skydance. Und die haben jetzt verkündet am 27. Februar, dass eben Warner Bros. Discovery übernehmen. Netflix hat selbst einen Tag vorher das Angebot zurückgezogen, nachdem Paramount eben schlicht und ergreifend das Angebot überboten hat. Also sie haben mehr Geld, Paramount hat mehr Geld auf den Tisch gelegt. Wichtig zu wissen ist dabei aber, dass Paramount der Allison-Familie gehört. Und falls euch das nicht sagt, nicht schlimm, kurz zur Einordnung, das Oberhaupt in Anführungszeichen der Familie ist Larry Allison, der Oracle-Gründer. ein ja, sehr einflussreicher, sehr reicher Mensch in den USA, der auch als Trump-Unterstützer gilt. Und Paramount wird von seinem Sohn David geleitet. Was vielleicht auch wichtig ist, zu Warner Bros. Discovery gehört auch CNN. Mhm. Und da besteht auch die Sorge, dass eben CNN eine nicht so glorreiche Zukunft hat, da der Sender ja immer wieder kritisch über den US-Präsidenten Donald Trump berichtet und dass eben mit dieser ja, Übernahme möglicherweise es da zu Einschränkungen kommt. Das ist aber nur eine Sorge, da gibt es jetzt, nichts Handfestes dazu. Und auch diese Übernahme ist noch nicht wirklich durch, denn das Angebot muss noch rechtlich durch die US-Medienaufsicht geprüft werden. Also, es ist noch nicht final. Da haben sich jetzt erstmal zwei Unternehmen geeinigt. Der dritte hat sich zurückgezogen. Und wenn es dann final ist, dann hört es hier an dieser Stelle in den Updates.
Ja, aber wie du ganz schön auch aufgedröselt hast, hat das leider halt auch eine politische Komponente, die unter Umständen dann auch wieder Einfluss haben könnte. Und es ist natürlich schon gefährlich, wenn Milliardäre sich ein Medienunternehmen nach dem anderen unter den Nagel reißen. Um die Harry Potter Filme ist es mir jetzt nicht, da geht's mir nicht, sondern es geht mir natürlich um CNN und um unabhängige Medien. Aber naja, schauen wir drauf, wir behalten es für euch im Blick und gucken mal, was sich da so tut.
Vielleicht noch eine Side-Info quasi dazu. Allison hängt eben auch damit zusammen, dass diese TikTok-App-Spaltung in den USA auch daran ist, er sehr prominent beteiligt. Und das ist ja eben genau das Thema mit, dass sich da einfach gerade Mediengewalt regelrecht bei einer Familie ballt.
Ja, das hatten wir schon oft im Medienbereich, Stichwort Berlusconi und Co., also auch in Europa. Und das war meistens nicht so richtig positiv. Da müssen wir vielleicht dann nochmal einen Input zu machen. Wenn sich da irgendwie was tut, dann sprechen wir nochmal ausführlicher drüber. Jetzt hatte ich eben in der Anmoderation schon gehackte Staubsaugerroboter angeteased. Lass uns mal von Medienunternehmen übergehen zum WTF und warum Staubsaugerroboter in dem Fall das WTF verdient haben. Das hört ihr gleich. Kleiner Spoiler, es ist ein verdientes WTF. Uh-oh.
WTF. Ich glaube, das wird die Sendung der schlechten Wortwitze und ich fühle mich jetzt auch schon ein bisschen schlecht, weil es ist natürlich nicht gehacktes, es geht um gehackte Staubsaugerroboter.
Ja. Stella, also das WTF geht eigentlich erstmal relativ harmlos los. Was ist passiert? Wo fangen wir an? Hol uns mal ab, wo befinden wir uns am Anfang des WTFs?
Wir befinden uns zu Hause. Ich kann nicht genau sagen, in welchem Raum, aber ich stelle mir ein Arbeitszimmer oder ein Wohnzimmer vor. Und wir schauen Sammy Estufal über die Schulter. Der wollte nämlich eigentlich nur seinen Staubsaugerroboter mit einem Controller von der PlayStation 5 steuern. Also quasi so ein typisches Buster-Projekt zu Hause.
Jo, Langeweile
nichts Böses
ein bisschen.
Bei gedacht. Genau. Er selbst arbeitet als Head of AI bei einer französischen Immobilienverwaltung. Sprich, er hat auch durchaus einen, ich würde jetzt mal sagen, Tech-Bezug. Mhm. Ist jetzt aber kein Hardcore-Programmierer, der da alle Feinheiten kennt, sondern jemand, der wahrscheinlich ein solides Basiswissen hat und eben dann auch die auf die Idee kommt, hey, ich würde gerne mit meinem PS5-Controller mal meinen Staubsaugerroboter steuern. Er hat eben auch künstliche Intelligenz bei seinem Vorhaben eingebunden und das wollte ich euch einmal erzählen, wie er eben vorgegangen ist. Und er hat dabei auf Claude Code zurückgegriffen und zwar auf das sogenannte Reverse Engineering. Und ich erkläre euch mal ganz kurz zusammengefasst, was das ist. Vereinfacht gesagt, greift man dafür auf ein bestehendes Gerät zurück und in seinem Fall war das ein Staubsaugerroboter von DJI. Und mit Hilfe von KI wird dann dieses Gerät quasi in seiner Funktionsweise analysiert. Teilweise, man könnte auch so vorgehen, dass man es auseinanderbaut, aber in seinem Fall ging es da eher um die technische Softwareanalyse.
Ja, jetzt muss man zu Claude Code noch sagen, das ist ein Tool von Anthropic, ein KI-Tool. Das ist ein spezielles KI-Modell, was auf Programmierung trainiert wurde und extra dafür entwickelt wird. Und Claude Code ist quasi die Anwendung dafür. Und die Idee dahinter ist sogenanntes Vibe-Coding. Und da sind wir wieder auch bei dem Sammy, den du gerade erwähnt hast, dass der eigentlich aus der KI-Branche so ein bisschen kommt, aber kein Hardcore-Entwickler ist. Und deswegen sagt, guck mal, da nehme ich doch Claude Code. Das kann für mich programmieren. Ich sag dem, was ich gerne hätte, gebe dem eine Anweisung, zum Beispiel, guck dir mal meinen Staubsaugerroboter an, ich würde da gerne drauf zugreifen können, guck dir das mal genau an, den Code, und programmier für mich dann eine Schnittstelle, wie ich da rankomme. das ist, Vibe Coding ist in letzter Zeit ein bisschen so ein Trend in der KI-Branche. Es gibt Leute, die warnen da auch so ein bisschen vor, weil wenn ich überhaupt keine Ahnung von Programmierung habe, kann es natürlich auch sein, dass ich gar nicht weiß, was die KI da für mich hinprogrammiert. Es kann auch sein, dass sie irgendwelche Sicherheitslücken vor mich programmiert und so. Aber für so kleine KI-Projekte wie, ich möchte mal einen PlayStation 5 Controller benutzen, um meinen Staubsaugerroboter zu programmieren oder umzuprogrammieren oder zu steuern, dafür ist das eigentlich schon ganz gut geeignet und das hat er auch gemacht und bis jetzt ist das aber auch noch kein WTF. Da kommen wir jetzt gleich zu, ne?
Ja, als du nämlich gesagt hast, kleine Projekte mal so den Staubsaugerroboter so ein bisschen gimmickmäßig steuern. Mhm, genau da ist nämlich die Schnittstelle zum WTF. Aber ja, was du beschrieben hast, sehr gute Zusammenfassung. Das zeigt nämlich auch, weshalb wir auch dieses WTF ausgewählt haben, wie leicht durch künstliche Intelligenz, durch solche Tools plötzlich auch das Thema Coden beispielsweise sein kann. Du brauchst keine Vorkenntnisse, sondern sagst dann eben quasi einem KI-Programm, hey, das ist mein Ziel, mach mal bitte. Bau mir da mal die passende App für, weil das war ja quasi das, wie er rangegangen ist. Und eins seiner Ziele war auch, an Private Token zu kommen. Keine Sorge, auch das erklären wir euch kurz. Das sind ganz vereinfacht gesprochen die Erkennungsdaten. Das heißt, jedes Gerät, was sich in einem Netz bewegt, hat so eine Art digitalen Schlüssel, bestimmte Abrufinformationen und muss ja mit Servern kommunizieren, damit es sich zum Beispiel selbstfahrend durch eure Wohnung bewegt, falls ihr auch einen Staubsaugerroboter habt. Und damit du natürlich dein Gerät steuern kannst, musst du eben wissen, hey, welchen Private Token hat das denn, damit du da eben mit deiner App auch dann tatsächlich rankommst und quasi kommunizieren kannst. War das eine verständliche Erklärung, Kaspar?
Ja, doch, definitiv. Also natürlich, wie immer hier bei uns in Silicon Weekly, in gewisser Weise oberflächlich, weil wir alleine über Private Token und öffentliche Schlüssel und private Schlüssel in 2 Stunden reden könnten. Das heißt, wenn ihr selber Programmierer oder Programmiererin seid, verzeiht uns das. Es geht darum, dass man technisch versteht, was damit gedacht ist, weil man das jetzt braucht für die Verständnis des WTFs. Also er hat der KI gesagt, gib mir diesen privaten Schlüssel bitte. Und darauf aufbauend hat er dann eine App gebaut. Das ist ja bis jetzt immer noch nicht so richtig WTF-würdig, aber da kommen wir jetzt zu.
Claude Code hat dann eben die App erstellt. Er war dann bestimmt auch ganz glücklich damit, hat es direkt ausprobiert und war dann aber irritiert, weil als er sie erstmals geöffnet hat, war dann nicht nur sein Staubsaugerroboter quasi bereit für die Steuerung, sondern er hatte die digitalen Schlüssel für tausende Geräte abgerufen und konnte sie nutzen. Das heißt, er hat nicht nur diese Schlüssel gesehen, sondern konnte sie auch steuern, diese verschiedenen Staubsaugerroboter weltweit. Im niedrigen 5-stelligen Bereich war wohl die Zahl dann insgesamt, die er so abrufen konnte. Was ist da passiert? Er konnte sich eben mit den Servern der Firma verbinden, also von DJI, und unverschlüsselte NutzerInnen-Informationen abrufen. Das waren dann beispielsweise die Seriennummer, gut, vielleicht nicht so spektakulär, was aber spektakulär ist, die Räume, die aktuell gesaugt werden, die konnte er auch sehen, Hindernisse, die dabei zu umfahren sind und besonders brisant Raumpläne. Weil jeder Staubsaugerroboter muss ja auch in gewisser Art und Weise scannen. Er stellt sich selbst Karten, damit er eben in jede Ecke kommt, weiß, oh, da steht ein Tisch, da muss ich immer drum rum oder um den Schrank oder was auch immer. Er konnte auch wahrscheinlich jetzt sehr viele private Räume reingucken, denn er konnte Live-Bilder abrufen und die Roboter dann tatsächlich auch lenken. Und eben alles mit seiner App, die er eigentlich nur für den eigenen Staubsaugerroboter so als kleines Hobbyprojekt programmiert hatte.
Ja, also wenn jetzt meine Seriennummer abhanden kommt, ist das schon schade. Wenn der Grundriss meiner Wohnung abhanden kommt, das würde ich schon nicht mehr öffentlich im Internet sehen wollen, ehrlicherweise. Und es war ja dann offenbar halb öffentlich und das ist auch das WTF gar nicht unbedingt, dass er das durch Vibe Coding hinbekommen hat, sondern dass DJI wohl offensichtlich viel zu wenig Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, dass diese Daten eben geschützt werden. Und wenn ich dann sogar noch auf die Live-Kamerabilder zugreifen kann und den Roboter durch die Gegend steuern, stell dir mal vor, ich fahre den bei jemandem ins Badezimmer, während die Person gerade duscht. Also das ist ein Sicherheits-Super-GAU. Das kann man einfach nicht gutheißen. Er hat dann auch mit dem US-Tech-Medium The Verge gesprochen. Die haben sich das dann angucken lassen, von ihm zeigen lassen, konnten auch bestätigen, dass die Sicherheitslücken, also in dem Artikel ist auch die Rede davon, ich konnte meinen Augen nicht trauen, was da alles zu sehen war. Den Artikel verlinken wir euch auch in den Shownotes. Sie konnten das bestätigen. Sie haben das dann auch DJI gemeldet und inzwischen ist die Sicherheitslücke auch geschlossen. DJI hat auch ein Statement veröffentlicht, was in dem Artikel auch zu finden ist. Ich glaube, es ist ein Plus, also ein Bezahlartikel, müsst ihr mal schauen. Aber das, ja, das ist das WTF, dass man einfach einen Staubsauger mit einer Kamera rausbringt und Raumpläne einscannen lässt und dann nicht dafür sorgt, dass die ausreichend geschützt sind. Das darf einer Firma nicht passieren.
Und übrigens, um da auch wirklich nur eine Geschichte draus zu machen, die Sicherheitslücke ist geschlossen, heißt auch, die App des Hobbybusters funktioniert jetzt nicht mehr, aber immerhin werden auch nicht mehr irgendwie Daten abgerufen.
Ja, kann er den mit seinem, wir wissen nicht, ob er den Controller jetzt benutzen kann für seine Roboter, wobei, wenn die App nicht funktioniert, ja dann
genau,
wahrscheinlich
genau, also
nicht.
Mit der App nicht mehr, ob er sich da jetzt erneut an so ein Bastelprojekt gewagt hat, das kann ich euch leider nicht sagen, aber was man ja mal löblich hervorheben muss, Gott sei Dank hat er sich da zumindest, er hat auch selber direkt übrigens der Firma gemeldet, also zwei Wege, nicht nur mit Medien in Kontakt getreten, sondern eben darauf hingewiesen. Und das ist es ja, dass da jemand, der nichts Böses im Schilde hatte, das für sich genutzt hat und entdeckt hat. So gesehen schon fast ein guter Aspekt dieser Geschichte.
Ja, aber es hätte ja auch jederzeit Hacker geben können, die das einfach ausnutzen und dann nicht die guten Dinge. Und man weiß ja auch nicht, wenn das so offen rumlag, ob das nicht vielleicht sich sogar schon jemand geschnappt hatte. Alles unklar. Nun ja.
Das war unser WTF der Woche, ohne Gehacktes, sondern nur mit Gehacktem. Und ich würde sagen, wir wenden uns jetzt dem Newsflash zu. Es sind drei knackige Nachrichten, die wir mitgebracht haben. Und ihr seid bereit für unsere Übersicht der Woche.
Newsflash.
Die erste News, die wir euch mitgebracht haben, da dreht sich's um Anthropic, OpenAI und das US-Kriegsministerium, wie es ja inzwischen heißt. Es ist ja kein Verteidigungsministerium mehr. Jetzt, je länger man die aktuelle Newslage betrachtet, umso eher trifft dieser Name auch zu. Kriegsministerium. Also ich glaube, Friedensnobelpreis wird wirklich nichts mehr für Trump. Darüber wollen wir aber gar nicht reden. Wir wollen reden über zwei KI-Anbieter, wie gesagt, Anthropic und OpenAI. Und in der KI-Welt ging es relativ heiß her in den vergangenen Tagen. Ich weiß nicht, Stella, wie es bei dir war. Ich habe auf LinkedIn ganz viele Anleitungen gelesen oder gesehen, wie man sich seine Daten jetzt von ChatGPT, von OpenAI zu Claude von Anthropic übertragen kann. Vor allem das Gedächtnis, was ChatGPT hat über einen. Das ist ja das, was viele Leute auch gerne nutzen wollen. ChatGPT merkt sich ja Dinge und dann kann man immer wieder drauf zugreifen. Und wie man das zum Beispiel rüberkriegt zu Claude. Ich weiß nicht, ob bei dir das auch irgendwie vermehrt vorkam, solche Anleitungen. Mein LinkedIn war relativ voll davon.
Nicht nur LinkedIn, auch Instagram. Ich finde es faszinierend zu sehen, nachdem ChatGPT ja auch so gehypt wurde, wie jetzt dieses Pendel, spricht man ja häufiger von, es sind immer die Pendel, die dann von A nach B schwenken. Und auch da ist es so, wie Claude jetzt plötzlich gehypt wird. Wir haben euch das mitgebracht, weil es so häufig so ist, dass es nicht schwarz-weiß ist. Und das, finde ich, kommt in dieser Diskussion gerade ein bisschen zu kurz. Übrigens, ich möchte weder ChatGPT irgendwie in Schutz nehmen oder OpenAI noch Claude in den Himmel loben von Anthropic. Aber die Wahrheit liegt halt manchmal, was das Moralische angeht, dann doch irgendwie auch in der Mitte. Ich selber habe mich da aber bei diesem Gedächtnisding gefragt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lösche das regelmäßig, weil ich eben möchte, dass OpenAI möglichst nicht irgendwelche Nutzerprofile von mir hat. So nach dem Motto, ach, Stella fragt immer das und das und jetzt hier noch eines Tages schalten wir dann genau zu ihren Bedürfnissen Werbung. Ich weiß nicht, Kaspar, wie es bei dir ist.
Ja, also ich bin so unglaublich zwiegespalten, was dieses Gedächtnis und die Daten, die über einen haben, betrifft, weil das natürlich schon Dinge leichter macht, wenn die KI zum Beispiel weiß, dass wir einen Podcast haben, wie das Format heißt und was das Format ist und wie das aufgebaut ist. Dann kann man zum Beispiel im Brainstorming, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Idee für irgendwas entwickeln möchte mit der KI, muss man das nicht alles jedes Mal wieder vorkauen, sondern kann zum Beispiel sagen, Silicon Weekly, Jubiläumsepisode, was könnte man denn zum Beispiel mal machen? So, das ist immer noch nicht so, dass man dann sagt, die KI schreibt für eine Episode und dann ist alles gut. Aber man kann zumindest mal so ein bisschen ins Brainstorming gehen. Und wenn ich das nicht jedes Mal vorkommen muss, es ist ein Tech-News-Format, die Zielgruppe sind die und die, wir erscheinen wöchentlich, dann ist das natürlich ein Komfortvorteil. Ich sehe aber genauso wie du die Punkte, dass ich sage, datenschutzrechtlich ist das schwierig, zumal OpenAI das ja zumindest jetzt für die kostenlosen Versionen anfängt, auch mit Werbung zu verbinden.
Genau.
Weil nämlich die Werbeprofile auf diesen Daten beruhen, die OpenAI anbietet für die Werbetreibenden. Und da wird es dann schon wieder schwieriger, finde ich. Also es ist so auch da wieder für und wieder und nicht schwarz und weiß, sondern grau. Und das passt auch super gut zu dieser News, die wir euch mitgebracht haben. Denn warum haben jetzt die Leute auf LinkedIn angefangen zu teilen, wie man von OpenAI wegkommt und zu Anthropic gehen soll? Naja, die Geschichte ist so, dass Anthropic mehrere Verträge mit der US-Regierung hat und seine KI-Modelle für mehrere staatliche Stellen anbietet. Das ist quasi die Ausgangslage. Claude ist dabei teilweise auch in sicherheitsrelevante Systeme integriert. Also wir reden hier wirklich auch von Systemen, die ja hochsensibel sind. Es gab einen Artikel von der Zeit und ich zitiere mal aus dem Artikel, Claude sei dem Artikel nach so tief in die Systeme des US-Militärs integriert, dass eine Trennung schwer wäre. Also sogar schon so tief integriert, dass man wirklich mit Anstrengung es da wieder rausholen müsste. Das war quasi die Ausgangslage, wie es über mehrere Wochen und Monate hinweg eigentlich war. Claude war mit der US-Regierung verwandelt, hat Verträge mit denen. Noch dann entbrannte ein Streit Ende vergangener Woche zwischen dem amerikanischen Kriegsministerium und Anthropic, die ja Claude betreiben, und zwar rund um einen neuen Pentagon-Deal, der geschlossen werden sollte. Das Verteidigungsministerium bzw. Kriegsministerium wollte eigentlich weitgehende militärische Nutzungsmöglichkeiten, wollte also die KI auch für Kriegszwecke einsetzen können, inklusive potenzieller Massenüberwachung und den Einsatz in autonomen Waffensystemen. Autonom ist an der Stelle auch nochmal wichtig. Kommen wir gleich noch zu. Und Anthropic hat tatsächlich nicht komplett abgelehnt, sondern eben gesagt, prinzipiell können wir das machen, wir haben aber zwei rote Linien. Die eine ist, keine Massenüberwachung im Inland und keine vollautonomen Waffen. Dafür wollen wir nicht, dass unsere KI-Systeme eingesetzt werden. Es muss immer noch eine menschliche Aufsicht vorhanden sein. Das fand das Kriegsministerium nicht toll. Der Streit ist eskaliert und der geplante 200 Millionen Dollar Vertrag ist geplatzt und die US-Regierung hat ihn aufgekündigt und Anthropic wurde als sogenanntes Lieferkettenrisiko eingestuft von Präsident Trump, also nicht nur aufgekündigt, sondern auch gleich noch gesagt, oh, die sind ein Risiko. Und Trump hat dann auch angeordnet, dass Bundesbehörden Anthropic-Technologie überhaupt nicht mehr nutzen sollen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über eine Firma geredet, nämlich erstmal über Anthropic. Aber wir haben ja auch noch OpenAI dabei. Und Sam Altman hat in guter Tech-CEO-Manier auf X dann auch natürlich was verkündet.
Am Samstag hat er nämlich dort geschrieben, heute Abend haben wir mit dem Kriegsministerium eine Vereinbarung getroffen, unsere Modelle in dessen klassifizierten Netzwerk einzusetzen. Das US-Kriegsministerium hat den Beitrag dann auch gerepostet. Das heißt, OpenAI ist quasi an die Stelle von Anthropic geschlüpft und hat den Vertrag, den die jetzt nicht mehr wahrnehmen konnten, dann quasi bekommen.
Und dazu hat sich auch das Tech-Magazin The Verge, ich muss gerade schmunzeln, weil wir es gerade noch mal zitieren, sehr ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Okay, ist es dann also so, dass OpenAI quasi an die Stelle gerutscht ist, die Anthropic frei gemacht hat? Den Text dazu, den findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Und Kasper, du hast ja auch nochmal reingeguckt. Da geht es ja gerade insbesondere um, ja, eigentlich drei Worte, oder? Die sehr wichtig sind.
Genau, weil man jetzt natürlich sagen könnte, hat OpenAI dann einfach anstandslos akzeptiert, dass das Kriegsministerium die Regeln, die zum Beispiel Anthropic, diese zwei roten Linien, dass man die annimmt? Naja, laut The Verge geht es im OpenAI-Vertrag um im Grunde drei Worte, die ganz wichtig sind. OpenAI besteht nämlich auf einer roten Linie, dass es nur any lawful use wäre, also dass die KI nur im gesetzlich erlaubten Rahmen eingesetzt werden darf. Das klingt erstmal gut, weil man denkt, naja, Recht und Gesetz, das ist okay, wenn sich sowohl das Kriegsministerium als auch OpenAI daran halten müssen. Die Vergangenheit hat aber leider gezeigt, dass gerade bei so US-Sicherheitsbehörden und Stellen das gesetzlich erlaubt sehr dehnbar ist. Beispiel ist der 11. September. Nach dem 11. September kam es zu massenhaften Telefondatensammlungen und auch zu einer massenhaften Datenerhebung durch die NSA. Und das war formal juristisch oft gedeckt. Auch wenn es politisch hoch umstritten war, war es doch nicht unbedingt immer nur gegen das Gesetz. Und Kritikerinnen und Kritiker argumentieren jetzt auch, wenn OpenAI sich quasi zurückzieht und sagt, ja, ihr könnt alles machen, was im Gesetz ist, dann ist das oft so, dass das in den USA leider keine wirkliche Schranke ist, die man da vorzieht. Zumal man auch gerade unter der aktuellen Regierung sagen muss, Recht und Gesetz interessieren die an entsprechenden Stellen einfach in der Regel auch gar nicht.
Wir wollen jetzt natürlich auch nicht sagen, wenn wir jetzt sagen, keine Schranke vorziehen, natürlich gibt es Regelungen in den USA, die auch einzuhalten sind, wo ja Gerichte, jetzt ein ganz anderes Thema, beispielsweise auch bei den Zöllen jetzt jüngst eine Entscheidung getroffen haben. Also durchaus gibt es da ein bestehendes Rechtssystem, was sehr wichtig für eine Demokratie ist. Und es gibt gesetzliche Grundlagen. Aber der Punkt ist natürlich, die Auslegung ist immer die große Frage. Und vor allen Dingen, wenn das sehr allgemein gehalten ist und insbesondere beim Thema KI-Nutzung, da keine klaren Grenzen gesetzt werden. Ja. Jetzt, also es lässt sich ja so zusammenfassen. Ist es okay, wenn KI-Unternehmen bestehendes Recht einfach befolgen? Oder ist es da wichtig, nochmal ethische Grenzen vielleicht in bestimmten Fällen zu definieren, die dann auch über das Gesetz hinausgehen, was höchstwahrscheinlich auch entstanden ist, bevor künstliche Intelligenz so eine Rolle gespielt hat, wie sie das jetzt tut?
Ja, OpenAI hat sich wohl dazu entschieden zu sagen, wir pochen auf Recht und Gesetz. Anthropic tendiert eher dazu, nochmal eigene Grenzen aufzuziehen. Wobei man da aber auch sagen muss, wir reden hier über Grenzen. Also es ist nicht so, dass die jetzt die Moralapostel sind. Die hätten kein Problem damit gehabt, wenn es für Waffensysteme eingesetzt wird, solange es nicht autonome Waffengesetze sind. Also da kann man schon drüber diskutieren, welche Grenzen da gezogen wurden. Mit dem Pentagon zusammenarbeiten wollten auch beide oder wollen auch beide. Es ist also nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, die einen sind besser als die anderen. Deswegen fand ich diese ganze Debatte nicht nur bei LinkedIn, sondern auch bei anderen sozialen Netzwerken. Oh, ich wechsle jetzt von OpenAI zu Claude. Ja, kann man machen. Vielleicht sind die moralisch auch müh besser. Allerdings ist es nicht so, dass beide Firmen sich unglaublich mit Ruhm bekleckern würden. Also ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob da auch nochmal was kommt. Aber aktuell würde ich sagen, gewonnen hat keiner von beiden.
Ich glaube auch nicht, dass es in dem Punkt tatsächlich irgendwie was zu gewinnen gibt.
Nein, nein.
Und vielleicht auch auf nutzenden Seite ist es immer so, das Hinterfragen, für was ich eigentlich KI nutze, auch an der Stelle. Und ich bin persönlich auch drüber gestolpert, über das die Betonung auf Massenüberwachung im Inland. Jetzt muss man auch dazu sagen, die Systeme sind ja auch natürlich beispielsweise jetzt Claude von Anthropic auch in Europa zugelassen. Hier gibt es auch eine Gesetzgebung, die zum Beispiel auch Verbraucherin, geht auch in der guten Nachricht um Verbraucherin, schützt. Deswegen, das ist dann auch juristisch etwas, wo wir jetzt nicht abdriften wollen. Aber das war auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, was ist denn aber mit dem, was nicht im Inland passiert?
Ja, also wie gesagt, es gibt da kein Gut, es gibt kein Böse, also es gibt vielleicht Böse, aber es gibt kein wirklich Gut, es gibt da keinen moralischen Gewinner. Behaltet das nur im Hinterkopf, wenn ihr diese Debatte mitbekommt oder wenn sie sich weiter fortsetzt. Oder wenn jemand euch fragt, hast du denn schon OpenAI verlassen?
So, was hältst du denn davon, Kaspar? Wir gucken jetzt mal auf die zweite Nachricht und ich ahne schon, ich hoffe, die Frage, die in unseren Notizen steht, stellst du mir nicht, weil dann muss ich was beichten.
Oh, okay. Nee, dann stelle ich sie dir. Zweite Frage, zweite News dreht sich um 6G. 6G ist nämlich, naja, es steht nicht vor der Tür, es steht auch nicht in den Startlöchern, da kommen wir gleich noch zu. Aber es sorgt jetzt aktuell für Kritik bzw. für Sorgen, das kommende 6G. Ja, und die Frage, die im Doc steht, ist, nutzt ihr schon 5G in euren Mobilfunkverträgen? Und ich habe hier jetzt relativ naiv reingeschrieben, wahrscheinlich die meisten schon, oder? Stella, du nicht? Hast du keinen 5G-Vertrag?
Ich habe 4G, ich habe so einen Uraltvertrag und bin da so, weiß ich nicht, es reicht mir tatsächlich immer noch. Also,
okay. Ich könnte nicht deswegen, mehr
ohne. Du, also, vielleicht wenn ich mal 5G hätte, wäre es auch was anderes, aber ja, ich ahne, 5G könnte ja schon bald ein alter Schuh quasi oder alter Hut, sagt man, glaube ich, sein. Wir wollen ja über 6G sprechen.
Ja, wir gucken jetzt mal auf 6G. Ich würde aber fast vermuten, dass du trotzdem 5G dir nochmal angucken solltest, weil bis 6G kommt, dauert schon noch ein kleines bisschen. Ja, doch. Vielleicht können mir ja die Hörerinnen und Hörer auch mal schreiben, wie es bei euch ist. Vielleicht kriegen wir auch irgendwo eine Umfrage in den Socials hin bei Instagram. Mich würde schon mal interessieren, wie die 5G-Quote so ist.
Ich kann doch nicht die Einzige mit 4G sein.
Genau, schreibt uns doch, das ist eine Idee, schreibt uns doch bitte eine E-Mail an post@silicon-weekly.de, falls ihr auch noch ein 4G Vertrag habt und weil ihr sagt, mir reicht das völlig. Das würde mich mal interessieren.
Mich auch.
Aber lasst uns zu 6G mal gucken und warum Stella sich trotzdem nochmal mit 5G beschäftigen sollten. Der offizielle Startschuss für 6G, also den Nachfolger oder die folgende Technologiestufe, der ist erst für 2030 erwartet. Das heißt auch nicht, dass das jetzt ein Zieldatum ist, ab 1.1. geht's los, sondern das ist, wovon man aktuell ausgeht. Bis 2029 sollen die ganzen technischen Regelungen durch globale Gremien festgelegt werden. Da setzt man sich zusammen und guckt, was sind denn wirklich die Frequenzen, was muss denn das am Ende wirklich können und so. Erste Pilotnetze könnte es schon ein bisschen früher geben, nämlich 2028, 29 auf Versuchsgeländen, wo man da mal ausprobieren kann, wie das so geht. Aber wirklich los geht es kommerziell dann auch so, dass Endnutzerinnen und Nutzer das verwenden, erst 2030. So, warum ist 6G ein Thema? Warum könnte man das brauchen? Und wo liegen vor allem auch die Unterschiede zu 5G? Naja, wenig überraschend in der Leistung. Also das, was 6G können soll. 5G, also 6G wird wahrscheinlich um den Faktor 50 bis 100 schneller und leistungsfähiger als 5G das aktuell ist. Wir reden hier zum Beispiel von Daten. 5G kann aktuell bis zu 20 Gigabit die Sekunde übertragen. 6G soll bis zu 1 Terabit die Sekunde, also 1000 Gigabit übertragen können. Das ist natürlich schon mal ein ganz schöner Unterschied. Und bei dem kommenden Mobilfunkstandard soll noch eine neue Technologie mit einziehen, namens Integrated Sensing and Communications, ISAC abgekürzt.
Okay, das heißt, wir machen hier mal kurz eine Bilanz. Es soll mehr hochgeladen werden in schneller. Das ist ja erstmal eine Verbesserung, die immer recht naheliegend ist. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, was ändert sich denn da jetzt für die Mobilfunknetze?
Das ist tatsächlich ein relativ entscheidender Punkt. Vielleicht seid ihr bei Sensing schon hellhörig geworden, was in diesem Namen ISAC mit drin steckt. Denn durch diese neue Technologie würden die Mobilfunknetze nicht mehr nur noch Daten übertragen können, sondern sie würden ihre Umgebung auch aktiv abtasten können. Ähnlich wie das Radarsysteme können. Radar sind ja auch im Grunde, auch wieder sehr vereinfacht ausgedrückt, Wellen, die ausgesendet werden und das, was zurückkommt, wird gemessen. Und so könnte man das natürlich auch bei Mobilfunk machen. Man könnte Mobilfunk aussenden und das, was reflektiert wird und zurückkommt, könnte man dann wieder einscannen und analysieren. Dadurch könnten Mobilfunknetze zum Beispiel Objekte erkennen, sie könnten Entfernungen messen, sie könnten Geschwindigkeiten von Objekten bestimmen, sie könnten die Bewegung von Menschen in Echtzeit erfassen und ihr ahnt, worauf es hinausläuft. Das wäre natürlich zum Beispiel super für autonomes Fahren, es wäre großartig für industrielle Automatisierung, also wenn man zum Beispiel in Fabrikhallen mit 6G dann auch messen könnte, wo sich die Roboterarme zum Beispiel befinden. Wir haben ja auch über humanoide Roboter gesprochen vor ein paar Episoden. Robotik ist ein Thema, Smart Factories, also in diesem ganzen Bereich spielt das mit rein, dass 6G eben nicht mehr nur noch reine Mobilfunk ist, also Datenübertragung, sondern auch Sensorik und Messung.
Und wenn du das jetzt einmal so zusammengefasst hast, dann kann man das ja auch als großen Wechsel im Mobilfunknetz eigentlich so zusammenfassen,
schon.
Oder?
Ja.
So ein bisschen, also jetzt mal banal ausgedrückt, ich mit meinem 4G oder auch mit dem 5G, ich bin da einfach in der reinen Kommunikation unterwegs und das, was du beschreibst mit 6G, ist ja dann eben Kommunikation, wenn man so möchte, und Sensorik. Aber jetzt muss man auch sagen, ach man, das wäre jetzt eigentlich so ein Ellie-Moment, weil jetzt kommen wir zum Aber.
Ja, oder man könnte an der Stelle Schluss machen und sagen, schön, aber zum einen gibt es noch keinen aktuellen Anlass, dass es eine News wäre. Und zum anderen haben wir ja schon angeteasert, dass es Kritik gibt. Also liebe Grüße an der Stelle an Elli. Ja, es gibt nämlich Expertinnen und Experten, die warnen vor erheblichen Risiken, die dieser Paradigmenwechsel, den du gerade angesprochen hast, nämlich bedeuten könnte. Genauer gesagt ist das ein Bericht von einer Arbeitsgruppe der Europäischen Telekom-Normungsorganisation. Ich wusste auch nicht, dass es die gibt. Jetzt weiß ich's. Habt ihr auch was gelernt wahrscheinlich. Und die warnen eben davor, dass ISAC mehrere Sicherheitsprobleme mit sich bringen würde. Ein Kernproblem ist, dass die Funkwellen auch Wände und Körper durchdringen können und dadurch können die Netzwerke auch Informationen über Bereiche erfassen, die eigentlich privat sind. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt an der Straße einen Funkmast, der eigentlich nur die Straße abmessen soll für autonomes Fahren und die Geschwindigkeit dort rausbringen kann, wenn das 6G-Netz aber durch die Wand durchkommt und vielleicht auch mein Wohnzimmer ausspionieren kann, dann ist das schon wieder nicht so richtig cool, würde ich mal fast behaupten.
Das hast du jetzt sehr sanft ausgedrückt. Also man könnte es auch so zusammenfassen, damit lassen sich zum Beispiel Personenbewegungen auch ungewollt für die verfolgte Person verfolgen oder auch Gebäude kartieren. Mir kommt gerade wieder das WTF in den Kopf.
Ja, das ist, also, es ist wieder eine Sendung, da passt wieder alles zusammen.
Also insgesamt ist es dann auch so, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt auch auf das Thema künstliche Intelligenz gucken, KI-Modelle aus diesen Sensordaten weitreichende Informationen ableiten könnten. Und zwar weitreichender als ursprünglich beabsichtigt. Und das würde dann bedeuten, man könnte zum Beispiel Bewegungsprofile erstellen oder auch richtige Verhaltensmuster erkennen.
Ja, und die Untersuchung versteht sich jetzt als Warnsignal. Also sie sagt, Achtung, das wäre möglich theoretisch mit der Technologie. Und es ist wichtig, dass das dass Entwicklerinnen und auch Regierungsbehörden sich das jetzt angucken, jetzt wo diese Technologie definiert wird und festgelegt wird und dass eben auch ein sogenannter Security by Design Ansatz mit implementiert wird. Also dass man schon bei der Entwicklung des Produkts, der Technologie die Sicherheit mit im Hinterkopf hat. Und deswegen gibt es jetzt auch diesen Bericht. Die Expertinnen wollen, wie gesagt, quasi davor warnen. Achtung, das kann passieren. Das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Guckt euch das jetzt an, weil nur so kann diese Technologie dann mit all dem Positiven, was sie mitbringt, was wir ja auch gerade aufgezählt hatten, die Datengeschwindigkeit, dass sie autonomes Fahren voranbringen kann, Industrie der Zukunft, also all das Positive, das würde ja nicht unter einem guten Stern stehen, wenn die ganzen negativen Sachen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, mit dabei wären. Und das ist eben die Kernaussage von diesem Bericht. Guckt euch das an, behaltet das im Hinterkopf und plant es in die Entwicklung mit ein.
Und Updates dazu wird es dann bei uns in den Updates geben. Und jetzt gibt's aber vor allen Dingen noch eine dritte Nachricht. Sie ist quasi noch ganz frisch, ganz warm, wie so ein frischer Leib Brot, der aus dem Ofen kommt.
Sie duftet was ist noch. Denn?
Es könnte, oder vielleicht ein frischer Apfelkuchen.
Oh, Stella, Apfelkuchen. Ja, wir gucken auf Apple. Apple hat nämlich diese Woche so ein bisschen so eine Produktwoche. Normalerweise kennen wir das ja, dass Apple in der Regel große Keynotes abhält, wo sie neue Produkte vorstellen. Manchmal gibt es per Pressemitteilung so einzelne kleine Produkte, wo es dann zum Beispiel nur so Prozesse Updates oder so gibt. Das macht man dann per Pressemitteilung. Und diese Woche ist das ein bisschen ungewöhnlicher, weil sie gleich mehrere Tage hintereinander Produkte vorstellen, überwiegend per Pressemitteilung. So gab es zum Beispiel das neue iPhone 17e, das ist so ein Einstiegsgerät. Es gab ein neues iPad Air, also der Prozessor ist jetzt der M4-Chip, also es hat einen neuen Chip bekommen, sonst ist sehr viel ähnlich geblieben. Aber heute am Mittwoch, und wir zeichnen am Mittwochabend auf, deswegen ist es für uns noch warm, für euch zumindest noch frisch, wenn ihr uns Donnerstag hört, hat Apple das wahrscheinlich interessanteste Gerät in dieser Produktvorstellungswoche vorgestellt. Eines, mit dem ich nur so halb gerechnet hätte. Es gab schon Gerüchte eine Weile, aber ich hätte nicht geglaubt, dass das irgendwie nochmal passiert. Und zwar ist die Rede von einem komplett neuen MacBook, dem MacBook Neo. Ich muss gerade an Matrix denken, fällt mir da auf.
Ich glaube, damit hat es weniger zu tun, sondern Apple probiert da eher neue Zielgruppen zu erschließen. Ja. Das ist ein bisschen ungewohntes Terrain, könnte man sagen, für die Firma. Bisher waren die Laptops ja eher hochpreisig und das MacBook Neo ist jetzt eher das bisher günstigste MacBook. Und Apple möchte damit eben Menschen erreichen, die vielleicht schon iPhone besitzen, das heißt schon in dieser Apple-Welt den Einstieg haben zwischen all den iOS-Verbindungen, aber bisher eben noch kein MacBook entweder kaufen wollten oder vielleicht auch einfach preislich gar nicht konnten.
Wie schaffen Sie es, ein für Apple-Verhältnisse günstiges MacBook anzubieten? Wir kommen gleich zum Preis, den haben wir uns für den Schluss aufgehoben, um so einen Cliffhanger zu haben. Sie bauen erstmal einen für MacBooks ungewöhnlichen Chip ein. Sie bauen nämlich keinen der M-Chips ein, die Apple seit mehreren Jahren in seinen MacBooks verbaut, sondern sie bauen den A18 Pro-Chip ein. Und wer sich bei Apple ein bisschen auskennt, der wird vielleicht hellhörig, weil A18 Pro, das habe ich vielleicht schon mal gehört, ja, der steckt nämlich auch im iPhone 16 Pro Max. Das heißt, dieser Chip, der jetzt in ein MacBook wandert, ist eigentlich ein iPhone-Chip. Das ist neu. Dadurch spart Apple zum einen Kosten, weil sie einen Chip, also die A- und M-Chips, diese zwei Chip-Generationen, die sind, bauen auf sehr ähnlicher Architektur auf, aber sie sind nicht identisch und auch jetzt wieder ganz laienhaft und platt ausgedrückt. Die A-Chips von den iPhones sind natürlich ein bisschen leistungsschwächer und ein bisschen günstiger zu produzieren, weil sie eben eigentlich nur ein iPhone und auch mal die iPads antreiben sollten und gar nicht sowas wie ein MacBook. Jetzt hat Apple, wie gesagt, den A18 Pro Chip genommen und hat gesagt, der ist leistungsfähig genug, um auch ein MacBook anzutreiben. Den haben sie da reingepackt. Es ist ein 13 Zoll Display. Es ist ein Aluminiumgehäuse. Das heißt, es ist nicht so, dass sie jetzt plötzlich wie früher, es gab ja auch mal Plastik-MacBooks, die ist jetzt nicht so, sondern es ist wirklich Aluminiumgehäuse, also hochwertig. Und das Spannendste, und da wurde ich jetzt ein bisschen neidisch, weil ich habe oft die Pro-Geräte von Apple und die haben oft keine Farben, weil die echt immer nur Silber oder Grau sind. Und plötzlich beim MacBook Neo hauen sie mal vier Farben raus. Ich weiß nicht, Stella, Rosa, Indigo, Silber und Citrus. Und Citrus ist so ein Gelbgrün, so ein knalliges. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ich mag das Citrus irgendwie. Ich fand die schon geil.
Also ich habe eine Lieblingsfarbe tatsächlich so. Aber bei Technik, ich bin voll auf dem Silbertrip. Das soll schlicht sein, das soll da nicht. Okay. Also das ist für mich, ich weiß nicht, diese Apple-Farben, manchmal gehe ich da auch nicht so mit. Wollen wir über das orange iPhone sprechen? Wobei da das finde ich gut tatsächlich.
Finde ich aber noch großartig. Ja.
Aber gut, lass uns doch noch mal ein bisschen auf die Technik gucken.
Genau.
Wie ist die Lage mit dem Arbeitsspeicher? Und ich finde das immer wahnsinnig wichtig für mich persönlich, die Anschlüsse.
Ja, da hat Apple auch in der Vergangenheit bei so kleinen Einstiegsgeräten und günstigeren Geräten auch oft Probleme gehabt. Die Daten sind jetzt, ich sag mal, Basismodell, aber sie sind durchaus zeitgemäß. Es hat 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist auch das Mindeste. Es ist auch jetzt inzwischen das MacBook, glaube ich, mit dem geringsten Arbeitsspeicher. Es gibt es mit 256 GB SSD-Speicher oder 512. Könnt ihr entsprechend auswählen. Aber egal, welche Version ihr wählt, sie hat 2 USB-C-Anschlüsse, mit der man auch mit laden kann. Und es hat, und das hat mich überrascht, auch einen Klinkenstecker. Den hätte ich jetzt nicht mehr unbedingt erwartet, nachdem er beim iPhone schon seit vielen Jahren rausgeflogen ist. Also die typische Kopfhörerklinke. Und was auch noch fehlt im Vergleich zum, der Klinkenanschluss ist noch da, aber was fehlt, ist der MagSafe-Anschluss. Also das magnetische Ladekabel, was Apple ja bei den anderen MacBooks einbaut, was vor allem verkauft wird als zum Beispiel Fallschutz, wenn man am Kabel hängen bleibt, dass das einfach abgeht und nicht das MacBook mit runterreißt. Das fehlt beim kleinsten MacBook aber.
Das so ein Kostenfaktor ist, ich weiß es nicht. Aber
ich glaube eher ein Platzfaktor, aber ich habe auch keine Ahnung, ehrlicherweise. Ja.
Wir gucken jetzt nochmal abschließend auf den Preis. Also ja. Das Einsteigermodell ist günstiger als ein neues iPhone, deutlich günstiger.
Ja, tatsächlich. Je nachdem, welches man wählt. Also ja. iPhone 17e ist wieder was anderes oder CE ist wieder was anderes. Einstiegspreis geht los mit dem geringeren Speicher bei 699 Euro. Falls ihr SchülerInnen oder Studierende seid, gibt es einen Bildungsrabatt. Dort geht es bei 599 Euro los. Und ich vermute, dass das auch mit einer der Zielgruppen für Apple ist. Das ist nämlich für SchülerInnen und Studierende, glaube ich, ein Gerät, was geeignet wäre. Zum Vergleich, wenn man jetzt keine Referenz hat, weil man sagt, 700 Euro ist schon noch teuer, ist es definitiv, ohne Frage, es ist viel Geld. Wir vergleichen es aber mal mit anderen Apple-Geräten. Wir haben als nächst teureres MacBook das MacBook Air. Das gibt es jetzt neu mit einem M5-Chip. Das ist eins dieser Geräte, die vor ein, zwei Tagen aktualisiert wurden. Das geht los mit 1199 Euro als günstigste Variante, hat dann aber auch, das muss man dazu sagen, den M5-Chip, also einen deutlich stärkeren Prozessor, mindestens 16 GB Arbeitsspeicher, also doppelte Arbeitsspeichermenge und auch 512 GB SSD in der kleinsten Ausführung. Das darf man eben auch nicht vergessen, also es ist besser ausgestattet, es ist schneller, es kann mehr, aber es kostet eben auch fast das Doppelte.
Und die Vorbestellung für dieses MacBook Neo, die ist ab sofort möglich. Verkaufsstart im Handel ist dann der 11. März.
Genau. Ja, das waren die News.
Das war jetzt auch so eine richtige Verbraucherinformation eigentlich zum Abschluss. Ja, also so viel kostet es und dann könnt ihr es vorbestellen. Und genau. Oder auch lassen, weil keine Werbung, sondern nur Information. Aber Verbraucherschutz. Wir haben noch zum Abschluss dieser Episode eine gute Nachricht für euch dabei.
Jetzt habe ich die Überleitung zum Verbraucherschutz. Ja, okay. Jetzt, es hat ein bisschen gedauert bei mir.
gute Nachricht.
Soll ich dafür sorgen, dass jetzt alle direkt abschalten?
Ja, mach mal. Du willst den Titel vorlesen von dem, worum es geht?
Ich möchte einfach nur sagen, wir sprechen jetzt über die Drucksache 21-4297 des Deutschen Bundestages mit dem Titel Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Produkthaftungsrechts.
Ja, schön war es, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Nächste Woche hören wir uns wieder. Nein, also sehr schön, dass du das so vorgelesen hast. Es klingt im ersten Moment unglaublich staubtrocken. Ich musste den Artikel dazu und auch vor allem die Drucksache auch mir mehrfach angucken. Aber trotzdem ist das eine gute Nachricht. Und warum dröseln wir jetzt für euch auf? Warum dieser Gesetzesentwurf etwas Gutes ist? Denn er wird uns alle als Endverbraucherinnen und Endverbraucher betreffen. Und er stärkt unsere Rechte. Und da kommen wir jetzt zu. Also, vereinfacht gesagt, will die Bundesregierung mit diesem Gesetzesentwurf, warum das ein Entwurf ist und was das für die weitere Zukunft bedeutet, gucken wir gleich uns noch an. Die Bundesregierung will mit diesem Gesetzesentwurf die Produkthaftung komplett modernisieren. Das bisherige Gesetz stammt nämlich aus dem Jahr 1989, ist also schon ein kleines bisschen älter. Zu einer Zeit ist das entwickelt worden, als Produkte vor allem physische Dinge waren. Also zum Beispiel Toaster, Autos, Dosensuppe, das waren physische Produkte, gibt es auch heute noch. Aber heute sind Produkte oft auch Software, das war 89 noch gar kein Thema. Oft sind Produkte Cloud-Dienste, Updates von bestehender Software, sowas alles. Das gibt es inzwischen. Ich meine, seit 89 hat sich die Tech-Welt ein kleines bisschen gedreht, aber das Gesetz ist in diesem Bereich nie nachgekommen. Und das ist halt eben ein Problem.
Jetzt frage ich mich aber, Kaspar, die Info schuldest du uns noch. Wofür ist denn dieses Gesetz überhaupt, außer dass es sich mit Dosensuppen befasst hat?
Völlig richtig. Das Produkthaftungsgesetz legt fest, wer haftet, wenn ein Produkt einen Schaden verursacht. Also wenn ihr zum Beispiel ein defektes Gerät habt, das jemanden verletzt, weil der Akku in eurem Smartphone explodiert. So. Oder ein Auto verursacht durch einen Softwarefehler einen Unfall. Ist ja inzwischen mit den ganzen Assistenzsystemen gar kein unrealistisches Szenario mehr. Oder autonomes Fahren als Stichwort. Das Gesetz guckt auch ein bisschen in die Zukunft. Oder eine App zerstört eure Daten. Ihr installiert eine App, macht irgendwas damit und plötzlich sind alle Fotos von euch weg. Bisher galt die Produkthaftung eben hauptsächlich für physische Produkte, da sind wir wieder bei Toaster und Dosensuppe, und eben nicht für digitale Produkte. Und dieser neue Gesetzentwurf sieht eben vor, dass Software rechtlich behandelt wird, wie physische Produkte das bisher auch getan haben. Das heißt, es betrifft Apps, aber auch KI-Systeme, es betrifft Cloud-Software, es betrifft Firmware und so weiter und so fort. Was ihr euch im digitalen Kosmos irgendwie vorstellen könnt als Produkt, ist da jetzt eben mit eingeflossen.
Genau, und das bedeutet dann, dass Hersteller haften sollen für Schäden durch Software-Updates, fehlende Sicherheits-Updates oder KI-Systeme auch, die weiterlernen. Und es gibt noch eine weitere wichtige Neuerung, nämlich wenn ein Produkt Daten löscht oder Daten beschädigt, kann das Schadensersatz auslösen. Also nur für private Daten, das ist vielleicht auch wichtig, also wenn ihr beruflich dann plötzlich da aus Versehen ganz viel löscht, da haftet es dann nicht, aber im Privaten soll es da eben greifen.
Ja, das alleine wäre jetzt schon eine relativ gute Nachricht, weil das Gesetz halt eben entsprechend da angepasst wird. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, der auch sehr wichtig ist. Wer sich zum Beispiel auch mit Garantie schon mal auseinandergesetzt hat und die Beweislastumkehr kennt, ab so einem bestimmten Punkt müsst ihr irgendwie nachweisen, dass das Gerät vorher irgendwie schon kaputt war. Also wer sich damit auskennt, weiß, wovon ich rede. Dieses Gesetz regelt jetzt auch einen weiteren Punkt, und zwar Verbraucher können ja bisher kaum bis schwierig nachweisen, wie so ein Produkt funktioniert und wo der Fehler tatsächlich lag bei so einer Software. Wir hatten ja eben gerade den ITler, der eigentlich kein ITler ist und mit Vibe Coding irgendwas vor sich hin programmiert. Ich bin auch kein Programmierer, ich könnte auch nicht mich tief in den Softwarecode reinfuchsen, um herauszufinden, ob da irgendwie ein Fehler war. Das Gesetz führt deswegen eine neue Regel ein. Gericht im Sinne von juristisch, können Unternehmen verpflichten, interne Beweise offenzulegen. Und sollte das Unternehmen sagen, nee, wir wollen unsere internen Daten nicht offenlegen, dann kann automatisch angenommen werden, dass das Produkt fehlerhaft war. So nach dem Motto, du zeigst uns die Daten nicht, dann gehen wir einfach davon aus, dass es kaputt war. Und das ist natürlich eine massive Stärkung des Verbraucherrechts, weil bisher, wie gesagt, waren mir oft die Hände gebunden. Ich konnte gar nicht so unbedingt nachweisen, was irgendwie Sache war. Jetzt können Gerichte sagen, bitte zeig uns das, und wenn sie es nicht machen, wird halt angenommen, dass ihr recht hattet. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der damit reinspielt, weil so ein Gesetzentwurf wird auch schon ein bisschen länger diskutiert. Er ist halt jetzt eingebracht worden in den Bundestag. Ein Thema, das immer wieder aufkam, war, was ist mit Open-Source-Software? Open-Source-Software, wisst ihr, das ist Software, die oft nicht von großen Firmen betrieben wird, sondern da steckt meist eine Community hinter, da stecken kein großes Geld hinter, sondern das sind Leute, die das oft auch zum Beispiel privat in ihrer Freizeit vorantreiben. Wenn da jetzt eine Produkthaftung kommen würde und wir plötzlich über Schadensersatz und solche Dinge reden, dann müssten viele dieser Open-Source-Projekte einfach ihre Arbeit einstellen, weil sie sagen, das können wir nicht leisten. Wir können, wenn so ein Gerichtsprozess kommt, das geht nicht. Und deswegen hat das Gesetz auch Open-Source-Software explizit ausgeschlossen. Da geht diese Produkthaftung eben nicht, wenn es eben nicht kommerzielle Open-Source-Projekte sind. Das ist auch nochmal ein entscheidender Punkt. Wenn mit so etwas nicht Geld verdient wird, dann trifft das eben nicht zu. Und das ist eine gute Sache.
Also ihr merkt, da findet schon eine Differenzierung statt. Das Gesetz soll eine EU-Richtlinie umsetzen und am 9. Dezember 2026, also Ende diesen Jahres, in Kraft treten. Wichtig ist aber auch, das ist aktuell, was wir euch jetzt auch vorgestellt haben, ein Entwurf. Und der wird diskutiert. Da muss er noch durch den Bundesrat, und erst wenn sich da alle Seiten einig sind, und da kann es auch sein, dass nochmal was angepasst wird, nochmal was überarbeitet wird, dann geht es zum Bundespräsidenten, der es unterzeichnet, und erst dann könnte man jetzt platt sagen, ist das Ding durch. Bis dahin kann es eben noch Anpassungen geben. Aber
genau.
Es gibt es quasi kommt. Eine Deadline für das Projekt, und die ist, wie gesagt, der 9. Dezember. Bis dahin muss es dann eben umgesetzt sein, mit welchen Anpassungen möglicherweise auch immer.
Genau, weil es nämlich eine EU-Richtlinie ist, die umgesetzt werden muss in nationales Recht. Das heißt, die Bundesregierung bzw. der Gesetzgeber kann sich nicht ewig Zeit lassen und das 15.000 Mal diskutieren. Das ist eigentlich fast auch noch eine kleine mini-gute Nachricht in der guten Nachricht. Die müssen sich beeilen. 9. Dezember ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, auch wenn wir da eigentlich über kurz vor Weihnachten reden. Trotzdem ist das natürlich, wenn es so ein Gesetz betrifft, nicht mehr viel Zeit. Wir behalten das im Blick, und spätestens am 9.12. gibt es dann ein Update von uns, ob da was passiert ist. Ich ahne schon, dass man vielleicht einzelne Kompromisse eingehen wird. Das hast du gerade auch schon mal erwähnt. Es kann natürlich sein, dass einzelne Punkte nochmal angepasst werden. Aber da, wie gesagt, gucken wir dann nochmal drauf, wenn es dann wirklich durch den Bundesrat durch ist. Und dann schauen wir auf die genaue Version dieses Gesetzes nochmal drauf.
Wir sind mit einem Thema in diese Episode eingestiegen, was noch nicht ganz durch ist, und enden mit einem Thema. Das ist jetzt die klassische rote Klammer, könnte man sagen.
Aber weißt du, was durch ist? Wir sind jetzt durch.
Wir sind durch. Wir gehen jetzt Abendessen, was essen. Ich habe Hunger.
Ich
und
auch.
Ehrlich gesagt, Kaspar, ich möchte noch nicht an den Dezember denken. Für mich kommt jetzt erstmal der Frühling. Wir haben ja jetzt Anfang März.
Wir sind ja auch zum Glück nicht Bundestag und Bundesrat, und wir müssen ja keine Gesetze schaffen. Wir berichten ja nur drüber, und deswegen erstmal Frühling.
Und wenn ihr unsere Berichte nicht verpassen wollt, dann solltet ihr uns definitiv abonnieren und vielleicht auch eine Bewertung da lassen. Gebt uns gerne Feedback. Kaspar hat ja auch die E-Mail-Adresse nochmal genannt. Ihr findet sie sonst auch in den Shownotes oder bei uns auf der Homepage. Also wir sind erreichbar. Wir freuen uns über digitale Post.
Wenn ihr uns ein bisschen bei unseren laufenden Kosten unterstützen wollt, könnt ihr uns auch sehr gerne bei Steady abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch super drüber. Und wir haben es ja kurz angeteasert, falls ihr noch 4G nutzt, schreibt mir gerne, warum ihr noch keine Verträge mit 5G habt. Das würde mich interessieren.
Mich, wie gesagt, auch. Ich glaube, Kaspar, da müssen wir dann nochmal drüber sprechen.
Da gucken wir uns die Antworten gucken wir uns dann an, wenn was eintrudelt.
Aber wir hören uns nächste Woche wieder. Schaltet auf jeden Fall ein. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Das war's schon wieder für diese Woche. Folgt oder abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns dort eine Bewertung da. Das hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal.